HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Gabriela Pape und Sylvia Schwab. Gabriela Pape, Sie sind die Leiterin der am 1. Mai 2008 eröffneten Königlichen Gartenakademie in Berlin. Was für ein Titel, den muss man sich mal auf der demokratischen Zunge zergehen lassen. Leiterin der Königlichen Gartenakademie. Welchem König gehört die, beziehungsweise nach welchem König wurde die benannt?
Na, das ist den König gibt es ja nicht mehr. Also eigentlich ja nach Peter Joseph Lenné. Der war sozusagen für mich da der Gartenkönig und deshalb der König, unter dem er regiert hat. Aber ich habe mir nicht die Königliche Gartenakademie, das war mal die ehemalige Königliche Gärtnerlehranstalt. Und da ich weder lehren wollte noch eine Anstalt haben, habe ich dann eine Gartenakademie draus gemacht. Das Königliche behalten, das war mir nur wichtig, weil das ein Ort mit so viel Tradition von Peter Joseph Lenné war.
Erzählen Sie doch, was ist das für ein Ort und was haben Sie daraus gemacht?
Ja, wie gesagt, das war eine Lehranstalt für Gärtner, die bereits ausgebildet waren.
In Berlin?
In Berlin-Dahlem, aber ursprünglich gegründet 1823 von Peter Joseph Lenné in Potsdam-Wildpark. Und dann wurde da die Fläche zu klein und dann ist er nach Berlin gezogen auf 7 Hektar. Und Peter Joseph Lenné hatte genau das gegenteilige Problem, was ich heute habe. Der hatte ganz viele Kunden und keine Gärtner.
Und Sie heute?
Und heute gibt es ganz viele Gärtner und keine Kunden, sozusagen.
Ja.
Und er hat dann die Gärtner ausgebildet, weil der Hofstab und alle die großen Landhäuser brauchten Gärten. Mhm. Der Gärtner war der wichtigste Mann am Hof, an jedem Hof, also nicht nur beim König, sondern auch bei dem ganzen Gefolge und im Lande. Heute gibt ja viele Gutshäuser in Deutschland und Landsitze überall.
Wunderbare Gärten, ja. Mhm.
Und die hatten eben Obergärtner. Der Obergärtner war der wichtigste Mann am Hof. Und dann hatten die 40, 50, 70 angestellte Gärtner. Und die Obersten, die lernten, wurden eben ausgebildet an der Königlichen Gartenlehranstalt in Berlin-Dahlem. Und das war die größte in Europa zu seiner Zeit. Also das war wirklich dort, lernte man, wie man Pfirsiche zieht, wie man Ananas. Also das war ja auch ein Wettbewerb zwischen den großen Hofanlagen in ganz Europa. Dann, wer hatte noch die ersten Pfirsiche schon auf dem Teller oder wer hatte noch die letzten Trauben auf dem Tisch? Wie zieht man Trauben, wenn die schon lange am Rebstock vertrocknet wären? Dann schneidet man die ab und steckt die in Flaschen und zieht die in den Winter rein. Bis Januar, Februar gab es noch Trauben und sowas. Das war der Ort, an dem das gemacht wurde. Auch Bäume ziehen, Sträucher ziehen, weil das konnte keiner, das wurde nicht gemacht vorher. Und da kommt auch die ganze Tradition her.
Und aus dieser Lehranstalt für die zukünftigen Gärtner haben Sie aber etwas ganz anderes gemacht. Sie haben nämlich in Berlin dieses Grundstück entdeckt und das ist ja heute keine Lehranstalt mehr oder nur noch zum Teil. Sie haben daraus ja eher so ein privatwirtschaftliches Unternehmen gemacht.
Ja, also denn mit den Erdbeerhäusern und Pfirsichhäusern, also mitten in Zehlendorf-Dahlem Erdbeeren und Pfirsich anzubauen, um sie dann zu verkaufen, lohnt sich nicht mehr. Aber der Ort hat mich gefunden. Ich sage immer nicht, ich habe ihn gefunden, sondern er hat mich wirklich gefunden, denn ich hatte eine Idee und der Ort wurde an mich herangetragen, um dort eben etwas zu versuchen, von dem ich lange geträumt habe, nämlich den Kunden mitzureißen, nicht auszubilden, sondern den Kunden zu zeigen, was er eigentlich von der Gartenkultur zu erwarten hat und was Gartenkultur ist. Wir benutzen das Wort ja schon gar nicht mehr in diesem Land, nur um etwas Altes zu beschreiben. Gartenkultur ist in jedem europäischen Land ein Ausbildungsfach,
ja.
Horticulture, das habe ich auch in England studiert. Nur in Deutschland wurde das dann umgewandelt in entweder Landschaftsarchitektur oder Gartenbau. Aber Hortikultur, Hortus, Gartenkultur, die Kultur, die Kultur des Gartens. Und dazu gehört Pflege der Pflanzen und.
Also in Deutschland klingt das etwas mehr nach Anstrengung und Arbeit, Gartenarbeit.
Genau. Da sehen Sie, da ist schon der große kulturelle Unterschied zwischen, in England geht man Gärtnern und nicht in den Garten arbeiten. Wir gehen hier joggen, wir gehen jagen, wir gehen fischen, aber wir gehen nicht gärtnern, sondern wir gehen in den Garten arbeiten. Und das ist schon mal ein ganz interessanter psychologischer Unterschied. Und da, ich würde halt gerne dahin kommen, dass das zu den Ings kommt, Gardening, Fishing, also zu den Hobbys. Denn eigentlich ist es Hobby und
Erfüllung.
Seelenfrieden mhm. und nicht, müsste eigentlich gar nicht eingestellt werden. Und ich glaube, dass es zu tun hat mit dem Zustand, in dem die Gärten sind. Na klar, es ist Arbeit, wenn man den ganzen Sommer nur Moos mäht. Also das würde ich auch als Arbeit empfinden. Einen schönen Garten zu pflegen, ist immer eine Freude.
Gabriela Pape, was tun Sie denn jetzt dort in Ihrer Königlichen Gartenakademie, damit Ihr Klient oder Kunde jetzt mehr Freude bekommt am Gardening?
Also eines der Facetten an der Gartenakademie ist ja ein sehr großes Grundstück. Also das ist ein Hektar, auf dem ist eine riesige Glashausanlage, die ich umgebaut habe. Und einer der Gewächshausflügel wurde eben umgewandelt zu einer Gartenschule, einer Gartenschule nach englischem Muster, also nicht Schule wie mit Lehrern und so, sondern eigentlich eher zum Mitreißen, wo der Kunde Kurse belegen kann, wie er seine Rosen schneidet, wie er seinen Garten vielleicht selbst gestaltet.
Also Seminare.
Seminare, mhm. Das sind meistens Tages- oder Wochenendseminare oder 2, 3 Tage, wo die Leute auch ihren Garten selbst gestalten können oder zumindest versuchen können, ihren Garten selbst zu gestalten, um entweder zu sehen, das liegt mir oder ich gehe vielleicht doch lieber zum Fachmann. Also wirklich versuchen, aus diesem Stückchen Paradies, das noch nicht entdeckt wurde, etwas zu machen. Aus diesem Stückchen Land ein Paradies zu machen.
Ja, wie kamen Sie denn überhaupt auf Berlin? Ich meine, Berlin ist ja nicht eine Stadt, die jetzt besonders reich ist, wo man denken könnte, Gabriela Pape, dass die Leute besonders viel Geld für Garten ausgeben. Das wäre doch in München vielleicht oder in Hamburg eher lukrativer, so ein Geschäft, oder?
Ja, naja, reich ist ein schönes Wort. Wir sind jetzt hier um eine sozusagen kulturelle Stätte reicher geworden. Berlin war für mich die einzige Stadt, in der das hätte stattfinden können. Ich bin ja Hamburgerin, gebürtige Hamburgerin. Und ja, ich habe das auch viel gehört, dass sie sagten, warum machen sie es nicht bei uns in Hamburg, bei sich zu Hause sozusagen. Ich wollte immer, dass es überregional ist, was ich dort schaffe, dass die Menschen aus ganz Deutschland dahin kommen, weil nur Berlin oder nur eine Stadt ist es einfach zu groß. Und ich wünsche mir ja, in der Gartenkultur etwas zu bewegen im ganzen Land. Und Berlin ist halt ein Ort, wo ein Hamburger auch gerne hinfährt und ein Münchner auch. Einen Hamburger nach München zu kriegen, ist eher schon anstrengend.
Das stimmt, ja.
Ein Münchner nach Hamburg macht auch noch nicht wirklich, ist nicht so. Aber nach Berlin, und das ist ganz interessant, das beweist sich gerade in den Kursen, nach Berlin kommen alle gerne. Also letzte Woche hatte ich einen Kurs über Gestaltung großer Gärten. Da kam eine Dame aus Genf, eine aus Zürich, eine aus Paris, 2 aus München, 1 aus Hamburg. Also das war hochinteressant. Und die hatten sich alle hier mit ihren studierenden Kindern verabredet oder mit ihren Freundinnen sind sie zusammen hierher und haben gesagt, wir machen mal, dann hängen noch 2 Tage dran, machen ein längeres Wochenende in Berlin. Bisschen Kunst, Kultur, hier wohnen. Also jeder kommt gerne nach Berlin, weil es ja, wenn die Leute mal ehrlich sind, die einzige Stadt hier ist, die noch in der Evolution ist.
Ja,
von außen gesehen, also als Londoner, ich bin ja eigentlich 25 Jahre Engländer sozusagen, länger als Deutsche. Und wenn man in England fragt oder auch in Frankreich oder in New York, ganz gleich, wo man die Leute fragt, Deutschland als Berlin, das ist immer Berlin für die Ausländer. Das ist ganz interessant. Die sprechen nicht wirklich von Hamburg und München. Also Berlin ist für die. Und wir machen ja auch Summer Schools für Engländer und Amerikaner im Sommer, wenn hier Sommerpause ist. Und die kommen gerne nach Berlin.
Dann wird es schon Zeit für die erste Musik, Gabriela Pape. Was haben Sie uns jetzt mitgebracht? Ist das eine Blumenmusik, eine Gartenmusik?
Nee, das ist keine Blumenmusik, sondern das ist eher eine Musik, durch die ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, die Gartenakademie zu gründen und zu machen, weil ich mir das erste Mal in meinem Leben Fuß gebrochen hatte beim Tanzen dieses Liedes. Ich bin davon irgendwas runtergesprungen in einem fröhlichen Tanzanfall und habe mir tatsächlich den Fuß gebrochen bei diesem Lied von Cher und musste mir dann den Fuß in Gips und musste tatsächlich mal Pause machen, was ich noch nie in meinem Leben machen musste. Fuß hochlegen, hinlegen und dann habe ich geträumt, ich soll zurück nach Deutschland, das war noch in England, zurück nach Deutschland und so ein Konzept erarbeiten und habe dann auch meine Firma zugemacht. Also da ist eine lange Geschichte dran an diesem. Dieser Fuß war sehr teuer.
Dann hören wir jetzt von Cher Strong Enough. Strong Enough passt ja auch ganz gut zu Ihnen.
You got
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der Gartenarchitektin Gabriela Pape und Sylvia Schwab. Und wir hörten Cher mit Strong Enough. Gabriela Pape, Sie wurden 1963 in Hamburg geboren. Waren Sie ein Blumenkind?
Ja, ich war ein Blumenkind. Ich gärtne eigentlich, seit ich laufen kann. Auch wahrscheinlich habe ich schon, bevor ich laufen kann, Gießkanne hinter mir hergezerrt. Ich habe in einer Sandkiste Gärten angelegt, Baumschulen, Gärtnereien. Ich wusste nichts von Baumschulen, aber ich habe auch ganz gleich, was ich irgendwo rausgerissen habe bei meinen Eltern im Beet und in die Sand, es wuchs einfach auch alles. Also was ich anfasste, wurde grün.
Also wurde das gefördert zu Hause? Haben auch Ihre Eltern schon Gardening betrieben, wie wir vorhin gesagt haben? Oder haben die gegärtnert, im Garten gearbeitet?
Nee, die haben eigentlich immer gegärtnert. Die haben gerne gegärtnert. Wir hatten auch immer angelegte Gärten. Also mein Vater war ja Architekt und hat tatsächlich da auch den Stift weggelegt und andere zeichnen lassen. Also die Gärten sowohl in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, in Hamburg, als auch auf dem Land, wo wir dann später ein Haus hatten. Auch da war ein angelegter Garten von einem ganz jungen Landschaftsarchitekten, der immer angeblich meiner Mutter immer sagte, er baue ihr jetzt klein Versailles, wo sie gar nicht so wild drauf war. Und ich kann also diese Gärten auch aus dem ersten Haus, die könnte ich noch mit Bepflanzungsplan so aufzeichnen. Das hat mich immer fasziniert, wie ein strukturierter Raum auch draußen etwas ganz anderes ist als wilde Landschaft. Wie gezähmte Natur, darum geht's ja im Garten, funktioniert und der Übergang in die Natur da geschaffen wird.
Sie haben dann, Gabriela Pape, eine Lehre gemacht in einer Baumschule.
Ja, ich habe eine Lehre, genau, in Hamburg, ja.
Als einzige von vielen, vielen, vielen Jungen oder unter vielen, vielen, vielen Jungen.
Ja, der erste weibliche Lehrling, genau, in der recht bekannten Baumschule in Hamburg.
Und wie ging es dann weiter? Einen ja ganz vielseitigen Ausbildungsweg haben Sie dann vorgenommen.
Ja, das ist ein bisschen, und ich bin dann nach München gezogen für anderthalb oder zwei Jahre, weil ich dachte, ich wollte dort studieren, in Weihenstephan, und bin da eigentlich hingezogen in Vorbereitung auf Studium und dann habe ich nichts gehört. Und also ich war, ob man es glaubt oder nicht, früher auch recht schüchtern und wollte da halt auch nicht anrufen und fragen, warum ich nichts hörte, sondern ich hatte dann gedacht, naja, wenn ich nichts höre, dann habe ich auch keinen Studienplatz. Und dann hat mich eine Freundin angerufen, ob ich nicht nach England kommen will und mit ihr biologisch-dynamische Landwirtschaft studieren. Und dem Ruf bin ich dann gefolgt, weil ich dachte, hier habe ich dann nichts zu verloren. Dann kann ich auch mal ein Jahr nach England gehen, das ist bestimmt ganz nett. Ich spreche ja gar kein Englisch, kann ich das auch noch verbessern. Und ich war keine zwei Wochen in England, rief meine Mutter an und sagte, ja, hier ist dramatisch, hier ist ein Brief für dich. Und wenn du dich nicht innerhalb von zwei Wochen einschreibst, verlierst du den Studienplatz. Und dann habe ich gedacht, ach denn, jetzt verliere ich ihn dann erstmal. Ich kann auch nächstes Jahr noch, der Numerus Clausus wird ja nicht schlechter. Und ja, und so ist dann aus einem Jahr sind dann 25 geworden.
Mit Ausbildungen in verschiedenen Instituten?
Ja, ja. Ich habe eben dieses Studium an einem College, also das war jetzt nicht irgendwie was ganz Besonderes, aber schon schön in Sussex, biologisch-dynamische Landwirtschaft gemacht. War bezaubernd, waren 32 Nationen im Kurs. Keiner sprach richtig Englisch. Ich glaube bis heute nicht, dass wir jene Unterhaltung hatten, wo irgendeiner was verstand war, aber trotzdem.
Gerade da haben Sie mit, ja.
Und dann hatte ja diese Freundin von mir, die Christine von Fürstenberg, die Idee, ich solle doch am Botanischen Garten in Kew studieren, das sei der Ort überhaupt schlechthin.
Und das ist in London.
Das ist in London, das ist der größte botanische Garten der Welt eigentlich, oder war er eigentlich immer, auch von der Wichtigkeit her, weil schon ganz, ganz früher, wie die großen Pflanzensammler in die Welt rausgingen, die Pflanzen mitbrachten, die brachten sie immer nach Kew, damit sie dort dann vermehrt oder eben eingetütet oder ins Herbarium, also zu den toten Pflanzen sozusagen gelegt wurden. Schön war, dass ich sehr naiv war und keine Ahnung hatte, was Kew war. Auch nicht, dann wusste, dass sich da 350 oder 400 Studenten bewerben und dass es nur 16 Plätze gibt und von den 16 nehmen sie immer nur einen Ausländer. All das war mir nicht wirklich bewusst, wie ich da ins Interview gegangen bin. Und das half mir natürlich. Da war ich nicht so ganz so nervös. Ich war eh schon nervös, weil ich kein Englisch sprach. Und meinen ganzen Text, man musste da so ein Interview geben, den Text auswendig gelernt hatte. Und der erste Satz war, Good morning, ladies and gentlemen. Und dann stellte ich fest, da waren gar keine Ladies da. Damit war ich dann schon etwas nervös. Aber das war,
also, man hat sie trotzdem genommen, dann muss ja doch der Rest sehr überzeugend gewesen sein.
Ja, ich weiß es nicht. Ich bin ja immer der Meinung, dass das Leben, also die Hälfte mindestens ist auch Glück. Ich bin sicher, dass meine Vorkenntnisse mir auch geholfen haben, aber dort in der Jury saßen 16 berühmte Menschen, also aus der Botanik, die Fragen stellten, die ich zum größten Teil nicht beantworten konnte.
Aber warum sind Sie dann ausgewählt worden?
Ja, ich glaube, wenn ich wirklich ehrlich sein darf, war es ein Witz, der immer sehr gut ankommt. Ich hatte nämlich schon dreimal gesagt, weiß ich nicht, 3 Fragen hatte ich beantwortet und 4-mal habe ich gesagt, ich sei mir nicht ganz sicher. Und dann habe ich gedacht, die Statistik ist jetzt schon ganz schlecht. Und dann wurde mir von einem Professor, Dr. Cutler, die Frage gestellt, what do you know about trace elements? Was wissen Sie über Spurenelemente? Aber ich hatte noch nie in meinem Leben das Wort Trace Elements gehört, keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich aber irgendwas Intelligentes antworten und habe gesagt, I don't think we got those in Germany. Also ich habe gesagt, ich glaube, die haben wir in Deutschland nicht. Und daraufhin brach die ganze Versammlung von Professoren dort zusammen und lachten lautschallend.
Und da hatten Sie gewonnen.
Ich glaube, dadurch habe ich sozusagen, also ich habe auch ein paar Fragen beantwortet, aber das war der Durchbruch. Und dieser Satz ist mir dann durchs ganze Studium auch gefolgt. Also der Direktor vom Botanischen Garten, immer wenn er mich sah vor einem Baum oder so, fragte er, ob wir die in Deutschland hätten.
Sie haben 2007 bei der weltberühmten Chelsea Flower Show die Silbermedaille gewonnen. Diese Silbermedaille wird verglichen mit einem Wimbledon-Sieg bei den Tennisspielern oder einem Oscar, habe ich gelesen, einem Oscar für Gärtner. Dieser Garten, sagte die Kritik später, wäre seriously pretty gewesen. Wie kann man sich diesen seriously pretty Garten vorstellen?
Seriously pretty. Seriously pretty kann man eigentlich kaum übersetzen. Das würde auf Deutsch sozusagen ernst und hübsch sein, aber so ist es nicht gemeint. Also das Seriously Pretty ist das so, was der Queen, was den Engländern eigentlich gefällt. Also viel, viel Blüte, recht bunt, sanft und bunt und cottagey, also so Cottage-Garten. Eigentlich das, was mir meine Kunden immer ganz viel vorlegen aus Magazinen, wie sie sich das wünschen. Romantik, Romantik pur.
Und Sie sagen, was der Queen gefällt? Die Queen war ja auch wirklich da.
Ja, die Queen war da. Die Queen war da, Prinz Charles war da, Camilla, also die ganze königliche Familie ist auch durch den. Das sind ja die einzigen, die auch in den Garten dürfen. Also das Publikum darf ja in Chelsea nicht in den Garten.
Wie? Nur die kommen?
Ja, also nur die kommen an der Royal Gala. Montagabend ist nur Royal Gala und es dürfen nur die Gäste der Royal Gala durch den Garten laufen. Wenn die Show offen ist fürs Publikum, da kommen 250.000 Menschen, wenn die durch den Garten laufen, ist da nichts mehr von übrig. Also die dürfen nur reinschauen.
Mhm. Und were they amused? The Queen?
Yeah, they were very amused. Ja, nee, der Queen hat das gefallen. Ich war etwas sprachlos, wie sie vor mir stand, weil sie erst an uns vorbeigelaufen war. Sie ist vorbeigelaufen, weil die wird ja immer geführt. Die kann sich, eigentlich wählt sie nicht aus, wo sie hingeht, aber plötzlich ging sie an uns vorbei. Es gibt auch Bilder von mir, wo ich ganz enttäuscht gucke. Dann drehte sie sich um und zeigte mit dem Finger auf mich und sagte, also sie wollte doch wieder zurück und sich den Garten erstand. Dann, wie sie auf mich zukam, wusste ich schon nicht mehr, was ich sagen sollte. Wie hieß sie denn? Lizzie kann man ja nicht sagen.
Wie begrüßt sie? Macht einen Knicks?
Nee, man macht eben keinen Knicks. In Chelsea keinen Knicks. Sie schüttelt die Hand und dann sagt man Your Majesty und danach nur noch Mom.
Mom?
Ja, also nicht Ma'am as in Jam, sondern Mom as in Ham. Das ist sozusagen, ja. Und dann wollte sie, dass ich ihr was von dem Garten erzähle. Ich war aber so etwas überwältigt, dass ich dann gesagt habe, ich könnte ihr gar nichts erzählen, das müsste die Frau Van Grüning machen.
Ihre Partnerin?
Ja, genau. Weil die stand auch daneben und die hat dann gleich losgelegt und ihr 5 oder 10 Minuten lang das erklärt und den Garten gezeigt. Und dann bis dahin war ich auch schon wieder entfrostet. Das ist schon was anderes. Also Prinz Charles habe ich ja schon öfter getroffen, weil der ja mit Garten viel zu tun hat und ich ja ein recht bekanntes Büro auch hatte und wir mehrere Sachen für die schon gebaut hatten. Also nicht fürs Königshaus, aber für Schlossanlagen, wo er Schirmherr ist und so. Aber die Queen persönlich so vor sich so und dann zu haben, so ganz in Pink, das ist schon was anderes.
Das wollte ich gerade fragen, Gabriela Pape. Hat sie einen Blumenhut getragen?
Nein, sie hatte keinen Blumenhut, aber sie hatte ein ganz pinken Auto. Sie hat ja immer sehr klare, intensive Farben an. Und damit fällt sie dann auch auf, ja.
Dann sind wir schon bei einer zweiten Musik. Und jetzt, Frage, kommt was Englisches?
Ja, jetzt kommt London Calling. Das ist ein bisschen etwas dramatischer. Das ist so The Clash ist ja eine Punkgruppe. Und vielleicht so im Rückblick jetzt denke ich manchmal, dass diese Aggressivität, die in der Musik ist, die ich damals so als junge Frau auch brauchte, um wegzugehen. Also weggehen ist ja immer auch nicht leicht. Ich bin zwar gerne weggegangen, aber es ist trotzdem nicht leicht. Also nicht, weil ich hatte keine schlechten Eltern oder irgend sowas, sondern ich glaube, man geht als Teenager immer mal so durch schwere Phasen, die Trennung leichter machen. Und The Clash war sowas für mich. Und London Calling, weil ich ja der Meinung war, London rief mich jetzt. Und London für eine junge, einsame Frau, also ich bin ja nicht hin, weil ich da einen Liebhaber hatte oder irgendwas, sondern ich bin einfach nach London zur Liebe der Pflanze. Und London war eine große Stadt für so eine junge 21- oder 22-jährige Frau, ja.
Also dann hören wir jetzt London Calling.
London Calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Im Doppelkopf in HR2 Kultur hörten wir The Clash mit London Calling. Ausgesucht von meinem Studiogast, das ist Gabriela Pape. Sie ist Gartenarchitektin und Leiterin der Königlichen Gartenakademie in Berlin. Mein Name ist Sylvia Schwab. Gabriela Pape, der grüne Daumen, ist der angeboren oder kann man den auch lernen?
Den kann man auch lernen. Ich habe ihn geschenkt bekommen.
Also von wem?
Ich war es wahrscheinlich vom lieben Gott. Ich bin aber der festen Meinung, dass den jeder auch irgendwo in sich hat. Das ist, hat zu tun mit Wurzeln. Das hat zu tun mit Bodenständigkeit, mit viel mit Liebe. Und die meisten Leute müssen ihn erst entdecken. Also es ist ganz witzig, Leute sagen mir, sie haben keinen grünen Daumen und haben gar keine Pflanzen. Ich sage, haben sie es denn schon mal probiert? Ja, eine Hauspflanze und die ist gestorben. Das ist
auf so, dem Fensterbrett, ja.
Genau, auf dem Fensterbrett. Auf dem Fensterbrett stirbt bei mir auch alles. Also das ist, die gehören da einfach nicht hin, sozusagen für mich. Außer mal ein schöner Blumenstrauß oder so. Ansonsten möchten Pflanzen eigentlich draußen sein.
Sie haben 1992 ein eigenes Unternehmen gegründet in London. Mit Isabel von Groningen zusammen, von der Sie eben schon erzählt haben. Land Art heißt das. Das ist in Gärtnerkreisen sehr renommiert und Sie haben international viele Gärten gestaltet. Eben haben Sie schon angedeutet, auch für Prinz Charles bzw. für den englischen Hochadel. Was waren denn da so die interessantesten Projekte für Sie?
Ich glaube, die interessantesten Projekte waren die von ganz jungen Bauherren. Das ist ja so ein neues, also für mich ein neues Phänomen, dass, wie ich vor 20 Jahren angefangen habe, Gärten zu gestalten, da waren die Bauherren zwischen 50 und ich sag mal zwischen 50 und 110. Und in England habe ich eben gemerkt und gesehen, dass die Bauherren immer jünger werden. Nicht, weil ich immer älter werde, sondern weil einfach das Interesse für Garten besonders früh mittlerweile kommt. Also dass die Bauherren in England zwischen 24 und 50 sind. Hier in Deutschland jetzt, wo ich hier bin und sehr viel mehr hier auch mache. Auch hier sind sie wesentlich jünger. Also ab 30 ist hier ein großes Interesse und auch 28 schon ein großes Interesse, das zu Hause schön zu machen. Und das hat mich in England sehr fasziniert. Und ich habe ein paar große Landsitze auch machen dürfen.
Das sind Herrenhäuser.
Das sind Herrenhäuser, ja.
Aber dann spielt auch eigentlich immer das Geld eine wichtige Rolle.
Ja.
Und das hat man ja oft auch noch nicht mit 30.
Na, also es gibt ja auch eine junge Erbengesellschaft, die bereits die Welt bereist hat, die sozusagen das T-Shirt getragen, den Film gesehen, Und die kaufen sich schöne Häuser und möchten dazu schöne Gärten haben. Sie bauen sie auch nicht auf einmal. Also es gibt ein ganz junges, extrem wohlhabendes Ehepaar in England, den ich den Garten seit 10 Jahren mache. Also man machte mal einen Masterplan, da habe ich vor 13 Jahren oder so den Masterplan gemacht. Und dann baut man alle 2, 3 Jahre ein größeres Teil dazu. Also die machen auch nicht, die wollen erstmal, muss die Chemie stimmen, dann wollen die wissen, kann die das machen, kann die das bauen, was sie da verspricht. Ist ja auch noch ein großer Unterschied, wenn man nur schön malen kann oder ob es dann auch so aussieht.
Aber das kann man ja überprüfen. Also indem man sich mal Gärten anschaut, die Sie, Gabriela Pape, schon gestaltet haben.
Ja, da muss man auch reinkommen. Also man kommt, ich habe auch in Deutschland Gärten gestaltet, in die man nun so gar nicht reinkommt. Weil sie privat sind und weil die Leute eben auch extrem privat sind und weder genannt werden. Das ärgert die Magazine oft, dass sie sagen, sagen Sie doch mal ein paar Namen.
Mhm. Also aber Verschwiegenheit gehört auch zum Beruf.
Sehr, sehr. Denn ich merke auch, dass ganz oft diese Familien dann auch wiederkommen oder deren Kinder, wenn die dann schon älter waren oder so. Und die Das ist ein Schutz. Also Garten ist ja sehr intim.
Das wollte ich gerade fragen. Was sind Sie Ihren Kunden? Doch wahrscheinlich mehr eben als ein Gartenarchitekt oder normaler Architekt, der die Ideen des Kunden verwirklicht. Sie sind doch wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Seelenberater.
Es kommt sehr viel zusammen. Also wenn der Kunde es erlaubt, dass ich da freischaffe und er sich tatsächlich auch ausdrücken kann, also in Bild und Wort. Also Bild ist ja fast noch wichtiger. Was er für Träume hat in diesem Garten, was er sich wirklich wünscht, ob er, also die wenigsten Kunden, die zu mir kommen, sind jetzt die Prestigegartenbauer. Ja, also machen Sie mal da ein ganz großes Schwimmbad hin unten, sondern das sind Menschen, die wollen tatsächlich in ihrem Garten leben. Es kann auch sein, dass da ein Schwimmbad dazugehört, aber das ist dann meistens hinter einer Hecke oder hinter einer Mauer oder so und nicht,
das will so nicht gezeigt werden.
Platsch vor der Haustür, wie man das in Portugal macht. Da passt es ja auch hin, aber nicht in England oder Deutschland jetzt vor einem Schloss passt an. Also die sich halt auch inspirieren lassen möchten, die dort mit ihren Kindern leben möchten. Und da muss man loslassen können auf beiden Seiten. Also der Kunde auch, der muss seine Träume halt offenlegen, denn sonst wird es nicht sein Garten. Und ich mache sehr ungerne meinen Garten. Also ich habe da zwar meine Vorstellung, was der Landschaftsarchitekt, die Aufgabe, die ich in meinem Beruf sehe, ist ja so, ich bin der Kommunikator zwischen dem Stück Land und den Träumen und der Fantasie des Kunden.
Eine Art Gratwanderung ist das.
Ja, kann es sein. Also es ist immer, also Garten ist ja am Tag der Fertigstellung nicht am schönsten wie beim Haus, sondern am schlechtesten eigentlich und wächst dann erst zu dem, was er werden soll. Ja, also das Haus ist am Tag der Fertigstellung meistens am schönsten und
am frischesten.
Dann, und am frischesten und oder auch die Inneneinrichtung. Und dann schmeißt man auch 3 Kissen aufs Sofa und er ist fertig. Das kann man, im Garten kann man natürlich bestimmte Sachen schon größer kaufen. Aber ganz viel im Garten ist auch dann noch Überraschung. Immerzu, jeder
Projekt.
Tag für den Kunden, wo der wirklich vor die Tür geht und sagt, boah, was da jetzt alles kommt.
Das habe ich gar nicht gewusst.
Ja, wo die dann anrufen und sagen, ja, in den Beeten und was da jetzt und dann im Frühjahr und im Frühsommer und im Sommer und im Spätsommer und im Herbst und so dieses Leben. Das ist halt, und da kann man sie dann auch immer noch überraschen und mitreißen.
Also. Sie haben ja, Gabriela Pape, auch Kunden mit kleinem Geldbeutel. Und Sie haben ein Buch geschrieben, Schritt für Schritt zum Traumgarten. Das ist für Leute, die einen Garten um die 500 Quadratmeter haben und denen Sie da Tipps geben, denen Sie helfen wollen, Ihren eigenen Traumgarten zu entwickeln. Das beginnt übrigens mit einem sehr netten Fragebogen. Da geht es dann darum, ist man überhaupt der richtige Gärtner oder nicht? Oder sollte man dieses Buch gleich mit verschenken und den Garten zementieren und grün anmalen. Was haben Sie da vor mit dem Buch?
Na, das Buch ist die Basis für die Gartenakademie eigentlich, für diesen Traum, Gartenkultur mehr Gewicht zu geben, weil ich glaube, dass Garten eben nicht nur den Leuten zusteht, denen ich bis jetzt den Garten gemacht habe, sondern dass auch kleine Räume, wenn sie gestaltet sind, schöner sind, mehr davon hat. Im Haus macht man es im Großen und in einem Kleinen. Da gestaltet man, wo ist die Küche, wo ist das Wohnzimmer, wo ist das. Nur im Garten wird es oft nicht gemacht. Deshalb kam mir die Idee, eigentlich durch einen Freund, dem EasyJet gehört, der sagte, na dann streich doch mal alles raus, was man nicht braucht aus der Gestaltung. Dann mach mal 1 Euro pro Quadratmeter. Das habe ich mir dann ausgedacht. Das geht aber nur, wenn, also Minimum ist auf 500 Euro, ganz gleich wie klein der Garten ist, weil es ja Zeit braucht.
Also es geht jetzt um die Planung, die Sie kosten.
Es geht um die Planung, die ich mache für 1 Euro pro Quadratmeter. Und dafür muss der Kunde eben zu mir kommen und ich nicht zum Kunden, weil ich eben gelernt habe, dass man da sehr viel Zeit verschwenden kann. So habe ich ganz andere Kunden. Der Kunde muss mir ein Aufmaß mitbringen. Der Kunde muss mir diesen Fragebogen ausfüllen, der hinten drin ist, Bilder machen. In dem Buch steht auch, wie man die Bilder macht, wie man den Garten aufmisst und wie man ein Storyboard macht. Und das Storyboard ist eigentlich das wichtigste Kommunikationstool sozusagen für mich als Gestalter, weil dort klebt der Kunde seine Träume und Wünsche auf einen großen Bogen Papier und bringt mir den mit. Und dieser Bogen Papier kommuniziert alles, was er sich wünscht im Garten oder auch, was er sich nicht wünscht. Also es gibt auch oft Leute, die bringen mir jetzt Bögen mit und sagen, das nicht und das ja. Und das gibt mir natürlich nicht Inspiration. Es geht gar nicht um, fehlt Frau Pape Inspiration, nicht wirklich. Aber mir fehlt oft die Vorstellung, wenn ein Kunde sagt, ich hätte gerne einen Brunnen, dann weiß ich nicht, ob der einen Brunnen in der Pusta meint oder den Brunnen auf der Piazza in Rom oder einen spuckenden Frosch. Und das muss eben kommuniziert werden. Mhm. Ja. Und was nennen die groß? Ja, also es gibt so ganz viele Worte in jedem Vokabular, die einem Designer überhaupt kein Bild geben.
Ja.
Ja, und diese Bilder, die brauche ich. Ich möchte, dann sagen die Leute, ich möchte keinen formalen Garten. Dann sage ich, was verstehen Sie unter einem formalen Garten? Versailles oder Sissinghurst? Sissinghurst ist ein ganz formaler Garten, wirkt aber nicht so. Also ich muss halt begreifen, mögen Sie Hecken, mögen Sie gerade Linien, haben Sie lieber Kurven? Meisten Leute glauben, sie haben lieber Kurven, weil das romantischer ist, was zwar nicht stimmt. Aber ich kann damit toll arbeiten. Und die Kunden kommen zu mir und bringen mir bezaubernde Sachen mit und sind ganz andere Kunden. Also ich habe dort etwas kreiert, von dem ich gar nicht wusste, wie wertvoll das ist.
Und auch, wie viel Anklang es hat?
Ja, viel Anklang und die Menschen kommen so gerne. Also erstens kommen sie gerne an die Gartenakademie, weil es dann ein so, ja, ich finde ihn immer wieder bezaubernd. Der hat halt eine Aura, die strotzt vor Garten und Gartenkultur. Also diese Geschichte, die ich dort mitgekauft habe, ist phänomenal.
Dann sind wir, Gabriela Pape, schon bei einer dritten Musik. Was haben Sie uns da jetzt mitgemacht?
Ich habe Queen mitgebracht. Wieder etwas was Lauteres. Ich habe mich mal entschlossen, nicht nur Kultur sozusagen mitzubringen. Aber Queen, Freddie Mercury, hat für mich so eine positive Lebensausstrahlung immer gehabt. Ich finde diesen Mann, der leider ja tot ist, so genial. Und dieses Lied, It's a Beautiful Day, ist einfach ein Ausdruck meiner Lebensphilosophie. Also ich bin eigentlich immer, auch wenn es um 6 und um 4 war, um auf den Großmarkt zu fahren, immer gerne aufgestanden und denke, das ist was Bezauberndes. Und wenn man morgens zum Großmarkt fährt und ob es sei es durch London, ganz alleine durch London fährt, man hört die Vögel zwitschern und denkt, boah, ist das, heute wird wieder ein schöner Tag.
It's a beautiful day.
Die Gartenarchitektin Gabriela Pape ist heute mein Studiogast im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Sylvia Schwab. Frau Pape, gerade sagten Sie, während wir diese Musik hörten, rührend. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen. Warum ist diese Musik rührend für Sie?
Na, rührend, weil sie halt was rührt. Man vergisst immer, wie viel Kraft und Energie man suchte und brauchte. Und da ist mir eingefallen, wie viel Kraft mir solche Musik auch gegeben. Also wie man als Frau, wenn man alleine versucht, sowas aufzubauen, was ich hier gemacht habe, also als alleine in Europa als Frau nach wie vor so viel Energie zu finden, das ist schon was ganz Besonderes. Also das kann man eigentlich alleine gar nicht. Deshalb staune ich. Also dieses Lied hat mir immer sehr viel Kraft. Also Sie haben recht, es ist Krach. Aber es ist irgendwie war es Krach, der zu einer bestimmten Zeit was ganz irrsinnig Mobilisierendes in mir aufgetan hat.
Und wenn Sie sagen, alleine aufbauen, dann meinen Sie zum einen die Königliche Gartenakademie in Berlin, zum zweiten Ihr Unternehmen in London. Sie hatten aber doch auch immer Mitstreiterinnen.
Ich hatte immer Mitstreiter und Mitstreiterinnen, das ist absolut richtig. Aber ich bin mir schon sehr bewusst, dass die Entschlüsse, die großen Entschlüsse jetzt, oder auch wie ich mein erstes großes Büro gemietet habe, wo da sehe ich mich heute noch auf meinem Swivel-Stuhl rum, das waren irgendwie 200 Quadratmeter, eine riesige Scheune, die hatte ich umbauen lassen.
Wo war das?
Als Deutsche in den Cotswolds, in England, auf dem Land, in der Nähe von Oxford. Da denke ich heute noch, alleine den Mut zu haben, als Deutsche in England Gärten gestalten zu wollen und sich so ein großes Büro zu mieten. Und ich war da ganz alleine drin und Frau Van Gröning natürlich auch. Aber den Entschluss, das zu tun, den Entschluss, immer selbstständig sein zu wollen und diese Fähigkeit einfach zu sagen, und hier kommen jetzt Aufträge. Also es kam ja auch gar nichts und ich mache jetzt hier Gärten.
Aber es kam dann eben doch was.
Ja, es kam was und wir waren dann auch richtig ein großes Büro, bis ich das dann eben zu diesem Fußbruch dann geschlossen habe. Dass sich meine Eltern auch erstmal darauf vorbereiten, die hielten mich ja für leicht wahnsinnig, dass ich jetzt so ein großes, erfolgreiches Büro zumachen wollte. Aber eben diese Zuversicht, die muss man immer alleine haben. Ich habe nie Partner oder Menschen um mich herum gezwungen, entweder bei mir zu bleiben oder etwas mitzumachen, also jetzt auch Berlin. Es waren immer ganz, klar, auch eigensüchtige Entschlüsse. Aber ich habe oft das Gefühl, man hat gar nicht so viel Wahl. Also ich bin immer der Meinung, ich musste diese Dinge tun. Ich musste das große Büro aufmachen. Also bei Van Gröning wollte eigentlich nie ein Büro. Die wollte eigentlich immer angestellt sein. Die hat mal für National Trust gearbeitet. Und auch hier Berlin, das war einfach nur meine Dickköpfigkeit. Ich habe das geträumt und ich sollte hierher und ich wollte auch nie so ein riesen Grundstück kaufen. Aber das ist eben faszinierend, wo ich die Energie herkomme, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht nur aus dem Lied. Aber es ist schon beeindruckt mich, wie Fügung und Führung, also man hat gar nicht so viel Choice. Also ich bin der Meinung, ich sollte das und musste das machen.
Sie haben ja auch Ihren Zweitwohnsitz noch immer in England, in den Cotswolds. Erzählen Sie doch mal, wie es da aussieht. Wie sieht Ihr Garten dort aus?
Ja, der sieht so aus, wie die Leute sich den vorstellen. Das ist so wie bei, fast so kitschig wie bei Rosamunde Pilcher. Das ist ein bezauberndes Natursteinhaus, gebaute honigfarbener Naturstein ist da in den Cotswolds. Dafür ist er bekannt, dass deshalb Cotswolds ist dieser Stein, dieser honigfarbene Kalkstein, aus dem alle Häuser sind. Auch die Dächer sind aus diesem Stein, also aus geschlagenen Schindeln. Mhm. Das Dorf, in dem ich wohne, gehört dem National Trust. Hat nicht mal Straßenbeleuchtung, nur große Buxushecken. Und hinter den Hecken, ich habe einen Garten, der hat etwa 2000 Quadratmeter und ist von vorne bis hinten Staude. Also wir haben nur einen Rasen von 20 Quadratmetern, der war für die Hühner. Ansonsten ist Staude, Rosen, Sträucher, also hauptsächlich Stauden, ist auch meine Spielfläche sozusagen immer gewesen, wo ich alles ausprobiere.
Die Lieblingspflanze auch?
Nee, Lieblingspflanzen habe ich nicht. Es gibt Jahreszeiten, wo bestimmte Pflanzen für mich ganz wichtig sind, so wie der Mohn im Mai und die Astern im Herbst. Und also es jede Saison, also Garten ist ja saisonale Veränderung. Also Farben sind für mich ganz wichtig, Farbenspiele. Und dieses Haus, ja, das tut weh, da nicht so viel zu sein. Das ist ganz schwer für mich nach 25 Jahren.
Aber Sie kehren immer wieder jeden Winter zurück. Sie haben vorhin gesagt, Gabriele Pape, eine Lieblingsblume. In dem Sinn haben Sie nicht. Haben Sie denn einen Lieblingsfeind im Garten? Also wenn ich jetzt an, was weiß ich, Maulwürfe denke oder Schnecken oder Löwenzahn?
Ja, Schnecken gehören bestimmt. Wir gehen immer nachts raus mit einer Schere in den Garten und suchen Schnecken.
Oh, wie gemein.
Aber es bringt auch gar nichts. Also man kommt da in unserem Garten überhaupt nicht gegen an. Das schmatzt richtig nachts, wenn man da rausgeht. Man hört die richtig, die Schnecken. Ja, nee, Schnecken sind schon eine echte Herausforderung in England. Maulwürfe habe ich nicht so, aber die würde ich auch so empfinden. Eichhörnchen, die holen sich die ganzen Zwiebeln aus der Erde im Winter.
Könnten Sie denn einen deutschen Garten von einem englischen Garten unterscheiden? Oder gibt es deutsche Gärten und englische Gärten, was die Auftraggeber betrifft?
Ja, das ist eine beliebte Frage. Ja, doch, man also eigentlich hat das auch ist in der Architektur das Gleiche. Das ist dieser marode Charme, den die Sachen haben. Das ist das, was die Menschen so lieben, wenn sie aus Frankreich kommen oder aus England. Und sagen,
was in Deutschland eben zerstört worden ist.
Was eben hier auch zerstört worden ist. Und wenn es aufgebaut wird oder restauriert wird, dann wird es halt tot restauriert. So ging es mir ja auch mit meinen Gewächshäusern. Da wollten sie mir die Wände verputzen, weil ihnen das alle. Und dann wollten sie mir die ganzen Steine austauschen. Und ich wollte das gar nicht. Ich wollte, dass das. Diesen maroden Charme zu erhalten und dass das Ganze trotzdem nicht aussieht, als damit es gleich zusammen, dass es, als ob es gleich zusammenbricht.
In Ihrer Gartenakademie?
In meiner Gartenakademie. Mhm. War sehr schwer. Und so ist das mit den Gärten auch. Der Garten, wenn der zu klinisch aussieht und zu geleckt, also kein englischer Garten sieht, da gibt es so ein paar Tricks. Ja, da mäht man den Rasen und schneidet die Rasenkante. Und dann können in den Beeten auch die Brennnesseln hochstehen. Das fällt gar keinem auf. Das hat eine Lässigkeit. Englische Gärten haben eine Lässigkeit, die hier ziemlich oft fehlt, aber es wird auch viel besser. Also es gibt hier auch bezaubernde Gärten. Diese Lässigkeit, die kann man lernen.
Jetzt muss ich natürlich Sie noch fragen, Gabriela Pape, wenn Sie mal nicht gärtnern und auch beruflich nicht im Gartenbauwesen unterwegs sind, was machen Sie denn dann eigentlich?
Das ist eine
Gartenbücher
gute Frage.
Lesen?
Nee, Gartenbücher lese ich ganz wenig. Aber ich habe eigentlich gar keine. Nee, ich bin eigentlich nur Garten. Wenn ich nach Hause komme, was mache ich? Ich koche gerne.
Aha.
Also ich koche gerne und viel. Also Kochen ist für mich so, und Gäste haben, also in England auf dem Land ist man nie alleine. Ich hatte eigentlich irgendwie 17 Jahre lang das Gefühl, in dem großen Haus, in dem wir gewohnt haben, es war eigentlich eher wie ein Bed and Breakfast. Weil wenn die Gäste aufs Land kommen, die bleiben halt auch immer über Nacht und meistens zwei Nächte. Wenn die einen gehen, kommen die nächsten und dann hat man so einen Herd. In England gibt es ja diese Herde, die immer an sind, sehr unökologisch, aber bezaubernd. Diese Agas, diese großen Kochmaschinen sozusagen, die mit den runden Deckeln. Da kann man auch die Jeans drauflegen nachts und dann sind die morgens trocken und gebügelt sozusagen. Also es ist ein ganz anderer Lebensstil. Also muss ich mich jetzt auch umgewöhnen hier in Berlin. In der Wohnung, ich kriege ja auch dieses Tiger-Syndrom sonntags.
Und denke, wo hin und her laufen.
Ja, das kannte ich früher ja nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben in der Wohnung gelebt. Ich hatte eigentlich immer einen Garten, aber jetzt habe ich ja die Gartenakademie, dann fahre ich da raus.
Und dann laufen Sie da hin und her?
Genau.
Letzte Frage, Gabriela Pape. Wenn Sie Ihren Traumgarten gestalten könnten, dürften und ohne jede Einschränkung finanzieller Mittel, wo würden Sie den bauen? Wie würde der aussehen? Oder haben Sie den schon bei sich zu Hause in England?
Nee, also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, der wäre immer in England, aber ich bin mir gar nicht sicher, wo der sein würde. Klima wäre natürlich eine wichtige, also ich wäre gerne in Italien, aber ich glaube, ich habe mir hier meinen Traumgarten angelegt an der Gartenakademie. Also ich habe den ja schon vor 5 Jahren geträumt, die Außenanlagen, und auch gezeichnet, und die passten bis auf 25 Zentimeter genau da rein. Also die Anlage, die dort ist, ist natürlich nicht jetzt ein Garten im Sinne von einem Garten, in dem man lebt und wohnt, aber er ist extrem befriedigend und harmonisch. Doch, England wäre wahrscheinlich. Aber man soll ja nicht zurückgehen. Man soll ja immer vorwärts gehen.
Aber das kann man ja auch noch weiter. Ja, wunderbares Schlusswort. Den Traumgarten sich schon selber gebaut. Gabriela Pape, Gartenliebhaberin, Gartenarchitektin. Ihre letzte Musik, was haben Sie uns damit gebracht?
Ah, da müssen die Hörer nicht ausmachen, wenigstens ein Chopin mitgebracht, Nocturne, Opus 9, Nummer 2, weil ich durfte ja 10 Jahre lang in London leben bei einer bezaubernden Landlady, einer sehr wohlhabenden Dame, die ein schönes Haus an der Themse hatte, und die war über 70 und hatte eine Klavierlehrerin, die weit über 90 war, die zwei waren, das war also wirklich ein Duo, sowas habe ich, die haben dann auch immer vierhändig gespielt. Aber wenn meine Landlady Mittagspause machte und sich hinlegte, dann stand die Ruby, die eigentlich wieder auch schlafen sollte, auf und spielte heimlich und lernte die Chopin-Sonaten auswendig, weil sie langsam erblindete. Und sie hatte sich gewünscht, dass sie, bevor sie völlig blind ist, diese ganzen Chopin-Sonaten auswendig kennt, damit sie die dann immer spielen kann, wenn sie nicht mehr gucken kann. Und da habe ich immer auf der Treppe gesessen und ihr zugehört, weil es unglaublich war, wie so eine kleine alte Dame mit recht großen, hutzeligen Händen sowas von sanft über diese Tasten fliegen konnte und eine so charmante Musik durch dieses große Haus an der Themse. Und im Hintergrund floss die Themse. Man sah das so, wenn die Flut kam und die spielte diese. Das ist mir so im Kopf. Das war eine so schöne Zeit meines Lebens. Das ist sehr beeindruckend. Sehr einsam und sehr schön.
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Gabriela Pape, für dieses Gespräch. Verabschiede mich von Ihnen und verabschiede mich von unseren Doppelkopfhörern in HR2 Kultur. Mein Name ist Sylvia Schwab.